Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, da draußen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist die 191. Folge eures Mr. Futsal-Podcasts. Mit mir, Dein Weimer, euer Economist, hier auf dieser Seite und auf der anderen Seite die kritische Stimme der Vernunft, unser Philosoph Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
Hallo Daniel. Hatte ich dich nicht in der Woche als kritische Stimme der Vernunft bezeichnet in unserer Gruppe? War da nicht sowas?
Ja, ich hab's dir einfach wieder zurückgegeben. Es ist ja ganz einfach.
Wir werfen uns einfach die Bezeichnung gegenseitig zu, wie Bälle. Mhm. Aber warum du die kritische Stimme der Vernunft bist, das wird sich heute auch nochmal klären.
Mhm. Im Podcast-Folge. Genau, wir haben nämlich Thema der Woche, kann ich schon so weit vorwegnehmen. Influencer versus neues Modell für den Futsal? Und DFB-Kommission Vermarktung. Und das ist alles in einem Topf. Das wird gleich ganz spannend.
Ja, das hilft wieder. Schöner Thesenbrei. Aber erzähl uns mehr.
Was ist denn so? Wir wollen ja heute eine richtig schnelle Folge machen, weil wir beide ja heute ist Feiertag, Himmelfahrt, Vatertag, wie auch immer. Und deshalb rausche ich jetzt hier durch die News. Ne, okay. Schauen, wie wir das hinbekommen. Ich fange an, von oben nach unten meiner Liste. Clemens hat sich gemeldet über Insta und hat nochmal Gründe genannt, warum aus seiner Sicht auch Japan bei den Asienmeisterschaften so früh raus war. Wir hatten es thematisiert. Und Clemens, seiner Meinung, der sich sehr mit dem asiatischen und auch gerade dem thailändischen Futsal auseinersetzt, meinte, ja, es gibt einfach keine Brasilianer mehr in Japan. Und ja, gegen Kirgisistan war das dann einfach auch fehlende Nerven wahrscheinlich. Mhm. Und ja, also einfach auch diese Abkehr von den Legionären, das hatten wir schon mal damals bei Italien thematisiert. Und das steht ja den Deutschen auch irgendwann bevor, wenn wir aufhören mit Einbürgerungen. Und dann kommt halt der Job.
Ja, gerade sind sie Opfer des Italien-Modells, wenn man so will. Die haben es der Italien-Modell geschimpft, ne? Oder bezeichnet.
Ja.
Genau. Und ja, jetzt sieht man da den Bumerang-Effekt oder den Jojo-Effekt, wie auch immer. Wenn wir das wollen, es kommt zurück. What goes around, comes around. What comes around, goes around. Ach, egal. Auf jeden Fall ist wie so ein Bumerang. Ja.
Super. Dann hat sich der Lars gemeldet und Lars hat nochmal darauf hingewiesen, dass es ja jetzt das offizielle erste FIFA-Futsal-Ranking gibt, der Frauen und der Männer. Und siehe da, Deutschland ist Platz 55 noch hinter Tahiti zum Beispiel, aber auch vor der Schweiz, also auch vor europäisch bekannteren Ländern, die Futsal nicht so stark sind, aber da hat man sich vorgearbeitet. Und jetzt muss ich auch gerade nochmal die Liste suchen, wer nochmal Platz 1, also Brasilien war Platz 1, Portugal weiter vorne, Iran auf den Top-Plätzen. Genau. Ich suche, hast du die Liste gerade noch vorliegen?
Ja, ich kann gerne einmal die Top 10 hier aufzeigen. Also Brasilien auf Platz 1, wie du schon sagtest, Portugal auf Platz 2, Spanien ist die 3, dann der Iran auf Platz 4, Argentinien auf Platz 5, Marokko auf Platz 6, Russland auf Platz 7, Kasachstan auf 8, Thailand auf 9, und Frankreich auf 10.
Mhm.
Wir brauchen gar nicht, also ich finde, wir brauchen nicht großartig darüber diskutieren, wo die deutsche Mannschaft steht, weil du weißt ja auch, diese Daten oder wie so ein Ranking zusammenkommt, das hängt immer davon ab, gegen wen man spielt und dann sammelt man Punkte anhand des Rankings des Gegners und so weiter und so fort. Deswegen, ob Deutschland 55 oder besser ist, ja, ich würde sie schon ein bisschen besser einschätzen. Allerdings, was mich überrascht hat an diesem Ranking und was auch für mich dann das Problem eines derartigen Rankings der FIFA ist, dass Portugal, die seit gefühlt 10, ach ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sind sie schon 10 Jahre ungeschlagen, sie sind aktuell Europameister, zweifacher Europameister und Weltmeister, also die Macht im Weltfutsal ist nur auf Platz 2. Das ist deswegen, und dieses Ranking ist dann immer so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil es aus Daten entsteht, die halt dann auch verzerren können. Ja, ist auch ganz einfach. Ja, aber erzähl du uns mal ein bisschen zu deiner Gefühlslage.
Ja, ich finde natürlich schön, dass jetzt mit Marokko und Frankreich zwei Länder sich da in der Top 10 wiederfinden, die da vor einigen Jahren halt noch nicht waren. die anscheinend beide ganz gute Entwicklungen genommen haben. Und ja, gerade den Fall Frankreich haben wir ja hier ausführlich thematisiert und das spiegelt sich in diesem Ranking wieder. Und für die deutsche Situation 55, man muss einfach auch sagen, wir sind auch noch vor der USA, wir sind vor England, wir sind vor Schweden und wir sind ja ungefähr ja, so ein bisschen gleich mit Belgien, aber die sind da auch bei uns da in der Nähe auf 46. Eigentlich okay. Also wir machen da Fortschritte und ich glaube, das ist, kann man hier mitnehmen, wir kriechen langsam nach oben.
Genau, wir kriechen nach oben. Das ist auch nicht, das ist eine gute Metapher dafür. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir haben uns schon mal mit Frankreich verglichen und so weiter und so fort. Als Vorbild, als Nachbarland. Die sind jetzt in den Top 10. Ich finde, das ist natürlich überragend. Und aus meiner Sicht auch verdient, haben ja auch zuletzt gegen Brasilien gewonnen. Ja? Und zwar anders gegen Brasilien gewonnen. Ich glaube 3-2 hieß es am Ende. Aber anders gespielt als zum Beispiel Deutschland gegen Spanien bei dem sensationellen Sieg. Man hat tatsächlich auch ordentlich Torchancen gehabt gegen Brasilien. Also das zeigt schon, dass die Mannschaft aus Frankreich, da kommt noch was in der Zukunft, weil man da ja sicherlich auch noch dann sukzessive jetzt weiter aus der Jugendarbeit hochzieht. Das ist eben der Kontext. Also das ist nicht, ich glaube, der 10. Platz im Ranking ist nicht das Ende von Frankreich. Das glaube ich nicht. Wir gehen noch weiter. Naja. Schön. Und es gibt ja noch die Frauen, das Frauenranking.
Hast du das auch mitbekommen? Ja, das habe ich auch mitbekommen, aber ich habe jetzt gar nicht die Liste vor mir. Hast du die?
Ja, also sieht ähnlich aus wie das Männerranking, nur dass hier Brasilien, also genau wie bei den Männern, auf Platz 1 ist, nur Spanien, die Spanierinnen sind auf Platz 2 und Portugal besetzt den 3. Platz. Und dann kommt Argentinien, Kolumbien, Thailand, Russland, Iran. Hier ist aber Japan weiter vorne. Und auch interessant, dieses Legionärsmodell, Japan 9. und 10. Italien, die finden wir ja gar nicht mehr bei den Männern, Japan und Italien. Ja. Bei den Frauen haben sie grundsätzlich dann wohl weniger auf, oder vielleicht ist es auch eine verzögerte Entwicklung dort dann bei den Frauen gewesen, in der Hinsicht, dass sie auch ähnlich, ich weiß gar nicht, ob sie da mit Legionärinnen arbeiten, aber auf jeden Fall, bei den Damen sind sie noch in den Top 10.
Gut. Dann haben wir natürlich News von den Asienmeisterschaften. Das Finale war Iran gegen Thailand. Und ja, war dann der Sieg für Iran 4-1. Jetzt, wir haben im Prinzip auch beide Teilnehmer jetzt nicht überraschend da. Sind über Lari jahrelang ja starke Futsal-Teams. Was ich noch mitbekommen habe, was man vielleicht erwähnenswert sieht, ist der 6 Meter vom Iran. Ich meine, das Halb- oder Viertelfinale. Hast du es gesehen?
Ich meine mich zu erinnern, aber erzähl mal.
Dieser Inside-Spin-Schuss. Habe ich so noch nie gesehen. Also, ich habe erst gefragt, okay, ist es auf die Distanz, macht es wahrscheinlich vom Spin her keinen Unterschied, aber auf die Fußstellung, wenn der Torwart wirklich darauf achtet, kann es halt schon ein Effekt sein. Also, Torwart ging auch in die andere Ecke. Und das war so ein ganz spezieller Spin-Inspann-Schuss. Also, schaut euch das mal an da draußen. War interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war im Viertelfinale gegen Kirgisistan, die Kirgisische Republik. Ich glaube, es war.
Ja. War nicht das Finale auf jeden Fall, ja.
Ja, war ein bisschen vorher, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern. Das war auf jeden Fall, ich gucke es mir gerade noch parallel an. Entschuldigung für den, ich wollte es mir nur anschauen. Aber ich finde es gerade nicht. Also von daher, unabhängig davon, ich glaube, es war in diesem Spiel. Und ansonsten fahren Sie vor, Daniel.
Genau, wir machen ja heute den schnellen Durchgang. Wir haben noch Infos bekommen über das Spiel Wacker gegen Beton Boys. Und es ging ja um den Anzeigenhausmeister aus der letzten Folge. Und wir haben nochmal gefragt, okay, was irgendwie genau vorgefallen. Und es war nochmal so, dass auch Wacker vor Ort wohl viele Spielausfälle nochmal zwei hatte zusätzlich. Da war Wacker sowieso geschwächt, deshalb auch relativ schnell im Rückstand. Und dann war es wohl so, dass am Anfang die Trennwände schon nicht funktioniert haben. Deshalb ein Techniker kam, der die Trennwände nach oben gefahren hat, beziehungsweise repariert hat. Das ist schon mal spannend. Ja, also wahrscheinlich wurde der Zustand der Halle einfach hergestellt. Durch den Techniker, ist also sehr interessant, war es dann einfach wirklich noch gesperrt. Aber ja, da kam sich der Hausmeister wirklich dann auch mit Polizisten rein. Dann gab es wohl eine kleine Traube erstmal am Spielfeldrand. Und Ja, und dann hat man aufgelöst. Was da wirklich interessant ist und auch mir die Frage jetzt auch stellt nach der Kommunikation hier online, ich habe immer als Trainer bei uns, auch bei Fortuna und auch davor, immer den Hausmeister vorher angerufen. Immer. Also es war auch von der Stadt so gewollt, dass man den Hausmeister ein, zwei Tage vorher kontaktiert, damit dieser auch weiß, okay, das Spiel findet statt und ich muss die Halle aufschließen. War das bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, es war also in der Anfangszeit auf jeden Fall. Mittlerweile wird das nicht mehr so gemacht, das ist irgendwie klar. Aber ich kann mich noch erinnern in der Anfangszeit, dass ich durchaus häufiger dann, weil du musst ja auch wissen, in der Vergangenheit, wir sprechen hier gerade über Bundesliga-Relegation, aber in der Vergangenheit war es ja schon auch mal so, dass mal ein Spiel ausgefallen ist, weil der Gegner nicht kam oder sonst was. Und dann wollte der Hausmeister schon wissen, findet das jetzt statt oder nicht, sonst braucht er sich nicht auf den Weg machen zur Halle. So, und das ist eben der Punkt. Aber wir sprechen halt hier von Bundesliga-Relegation. Ne? Also um das Verhältnis mal von ich weiß nicht, was das war, 2009 zu heute aufzuzeigen. Naja, aber ja, machen Sie weiter.
Genau, nächster Punkt auf der Liste ist Black Futsal Freiburg oder Black Forest, so um Futsal, hat sich nochmal gemeldet und hat nochmal, weil wir auch Glückwünsche geschickt hatten, auch nochmal bedankt und nochmal darauf hingewiesen, dass sie auch relativ glücklich eigentlich da überhaupt hingekommen sind, weil man erst durch eine grüne Tischentscheidung überhaupt in der Vorrunde oder so noch ein Spiel gewonnen hat und deshalb in diese Lage versetzt wurde, überhaupt mit teilzunehmen. Aber also mal ganz spannend, dass man da so ein bisschen glücklich reingerutscht ist. Und weil der Gegner hatte halt im Finale ein Spiel eingesetzt, der keinen Pass irgendwie hatte. Oh. Genau. Und in der Vorrunde auch unter zwei verschiedenen Namen Spieler irgendwie gespielt. Also schon ein bisschen wild alles. Und deswegen ist man überhaupt erst ins Finale gekommen und steigt ja nun in die Regionalliga Süd auf nächste Saison. Oder Tour nächste Saison.
Herzlichen Glückwunsch. Freiburg, Regionalliga Süd, das macht das alles nochmal geografisch größer. Von daher, super. Spread the Futsal in der Regionalliga Süd.
Nicht schlecht. Yes. Dann haben wir noch Informationen zu den Teams der Deutschen Hochschulmeisterschaft der Männer, die ja noch bald kommt. Mhm. Mit 12 Unis nehmen daran teil. Ja, das war noch, hätte ich jetzt mal gerne rausgeschrieben, welche jetzt daran teilnehmen. Ich suche die mal nebenbei. Das hat doch irgendwo, hat man das auch in der Gruppe stehen, welche.
Ja, irgendwo war da was. Also die
Teilnahmeliste. Ja, also wenn du es noch schnell findest, vielleicht, dann können wir es ja gleich nochmal reinwerfen. Wenn nicht, dann mache ich schon mal die nächste News, ob du es findest. Ich habe nämlich noch was Interessantes gesehen, was ich immer mal wieder sehe. Und zwar zwei Torwart-Videos. Einmal ein von Barrio geteiltes Torwart-Video eines, ich weiß gar nicht, wer ist ein spanischer, es war kein spanischer Torwart, ein Torwart, der sich tapet. Und ein Foto von Guimarães von Jan Regensburg mit seinem Taping am Finger. Und mir ist wieder aufgefallen, dass ich aus meiner Sicht, und so wie ich das auch gelernt habe, wie ich das auch von unserem Physio damals immer gelernt habe, man tapet ja nicht die Knöchel per se, also nicht, man tapet nicht um den Knöchel drumherum, weil dadurch wird der Finger ja steif und dadurch ist die Gefahr, dass er bricht, ja gerade erst noch höher. Also eigentlich tapest du ja im Kreuz um den Knöchel herum, aber beide Videos, oder einmal das Bild, einmal das Video, haben sich so getaped. Und das finde ich ein bisschen, hast du da mal andere Sichtweise?
Also ich habe das Bild auch gesehen, es wirkte dann, es sorgt für steife Hände, könnte man sagen, oder steife Finger, weil das willst du ja nicht, du willst ja die nicht versteifen, du willst ja immer noch die Beweglichkeit haben, du möchtest nur das Überstrecken des Gelenks verhindern und deswegen gibt es die sogenannte Kreuz-Tapung, also das Tapen, und es gibt dann aber auch noch Paralleltapes, die du dann seitlich miteinander verbindest. Mhm. Also das sind ja so zwei ganz ursprüngliche Futsal-Torwart-Tape-Varianten, aber die Kreuz Tapung, die verläuft dann so, dass eben nach hinten hinaus das Gelenk, also der Fingerrücken, könnte man sagen, nicht der Bauch, frei bleibt, damit du eben die Beugung nach vorne machen kannst, ne, mit dem Finger. Und somit halt eben den vollen Radius des Gelenks auch weiter nutzen kannst, nur dass es nicht nach hinten knickt. So, aber vielleicht war es auch sehr elastisches Tape, Daniel. Das weißt du ja nicht. Vielleicht war es elastisches Tape. Ja, dann bringt das aber auch nichts nach hinten, wenn es elastisch ist. Von daher, ja, also war interessant. Vielleicht auch einfach nur, aber auch Daniel, du weißt du selbst, ihr Torhüter, ihr seid ja Verrückte. Vielleicht ist es auch einfach nur Kopfsache gewesen. So, auch ein bisschen Tape am Finger. Ich habe übrigens jetzt für die Hochschulmeisterschaften in Mainz, die Teilnehmer, Liste. Ich kann es dir mal kurz sagen. Es sind aktueller Stand 12 Teilnehmer. Es ist die WG Mainz, die TU München, Uni Erlangen, Nürnberg, Uni Trier, Uni Münster, Uni Kiel, Uni Erfurt, ist auch ganz spannend, Uni Heidelberg, TU Darmstadt, Uni Marburg und Uni Konstanz und, ja, vielleicht sind Black Forest Futsal Freiburg auch dabei, Uni Freiburg. So,
gut verteilt, ne? Also im Osten haben wir wirklich wenig.
Ja, also jetzt hier, das ist schon, ja, Erfurt sehe ich hier gerade. Ja gut, ich wollte gerade sagen, Erlangen ist jetzt auch nicht weit weg, aber sonst hast du jetzt auch nicht hier aus der Ecke. Hast du recht. Ja, das sind die Teilnehmer noch reingeschmissen. Und die Tape-Frage haben wir auch noch diskutiert. Also von
wer übrigens bei Tapen eine andere Meinung hat und vielleicht auch da wissenschaftlich was sagen kann, warum man sich doch den Finkknöchel tapet, gerne.
Genau.
Wäre auch mal spannend.
Also,
muss ja nicht jetzt hier immer korrekt sein, ne?
Genau, wir beide machen, das, was wir gerade berichtet haben, war ja nur Lehre, ne? Das war Praxis, das richtig. War Trainingslehre. Richtig. Aber vielleicht gibt es auch noch Trainingswissenschaft da draußen, die uns das erklären.
Richtig.
So, bitte.
Tja, dann habe ich jetzt hier noch den Hinweis von Mats, der uns über Insta geschrieben hat, über Sportschau am Sonntag, am 28. April war das. Da ging es nochmal um Elias Saad. Also der Junge generiert schon Aufmerksamkeit und hier steht auch nochmal der vielleicht spannendste Spieler im Kader von FC St. Pauli ist halt Elias Saad. Ja, er durchlief einen NLZ und spielt in der Futsal-Bundesliga. Also vielleicht haben wir ja noch den Elias Saad-Effekt, vielleicht kommt es jetzt durch den Aufstieg hoffentlich von St. Pauli in die Bundesliga und wenn dann Elias Saad dort noch ja, gut einschlägt, vielleicht haben wir dann echt mal den Killman-Effekt jetzt endlich mal in den verankert in den Köpfen.
Aber Daniel, ich habe dir mal gesagt, ich habe da letztens so einen Podcast mir angehört mit Elias Saad, wo er über seine Biografie erzählt hat. Mhm. Wirklich sehr interessante Sachen, aber der Futsal kam in keinem Wort vor. Und das ist eben der Punkt, ich glaube auch, dass es da marketingspezifisch aus dem Fußball, sei es auch von St. Pauli, die PR-Abteilung wird da auch vielleicht untersagen, den Futsal zu benennen. Einfach, weil es ein Konkurrenzprodukt ist und weil man eben da auch, ja, ich kann es dir in der Hinsicht jetzt nicht so ausführlich erklären, aber ich habe das Gefühl, dass das so ist. Bei anderen Sachen hat es sich ja schon bestätigt, aber da kommen wir nur noch irgendwann hin. Ja, naja. Aber ja, für uns ist es klar, das hat bestimmt einen Effekt dann. Wenn er der Bundesligaspieler ist, erste Bundesliga, dann hat es auf jeden Fall einen Effekt gehabt.
So ist das.
So.
Die letzten News auf meiner Liste betreffen betrifft die Futsal Champions League.
Hm. Ja,
und ja, genau. Da haben wir ja nun am 5.5. hatten wir nun jetzt das Finale. Und ja, sehr überraschend, gut, weil es gab erstmal ein rein spanisches Finale und ein rein portugiesisches Spiel um den Platz 3, denn Barca hat Sporting mit 5:4 besiegt im Halbfinale und dann in Penalty-Schießen Palma Benfica mit 8:7 und deswegen gab es nun das Finale Palma-Futsal gegen Barcelona. Man sieht also, egal wie du es drehst, portugiesische und spanische Futsalschule ist immer noch die stärkste, auf jeden Fall in Europa. Und sonst gibt es auch wenig, glaube ich, Clubmannschaften, die da noch ranreichen, aus Brasilien vielleicht natürlich noch immer wieder. Und ja, und dann hat Palma doch deutlich mit 5:1 gewonnen, das Finale. Und jetzt sind sie die neuen Könige des europäischen Futsals. Und bei Palma war das ja wirklich nie abzusehen in den letzten Jahren, da wurde ja viel investiert. Weißt du noch mehr nochmal zum Hintergrund von Palma?
Ja, kannst du auf die Insel fliegen. Nein, erstmal finde ich es gut oder spannend, dass natürlich die großen europäischen großen Fußballclubs mit den FC Barcelona, Sporting Lissabon und Benfica Lissabon sich nicht durchsetzen konnten gegen das kleine Palma Futsal. Also in der Hinsicht ist das schon mal spannend, dass die einzige Mannschaft, die jetzt im Fußball dann vielleicht nicht ganz so groß ist, sich als Futsal Abteilung oder Team schlussendlich dann hier durchsetzt. Das finde ich erstmal schon mal bemerkenswert oder zumindest erkennbar. So, ob das jetzt irgendwie ein Trend ist, ich hoffe es. Oder ich hoffe es auch nicht, je nachdem. Da muss man sagen, ne, also spannend, dass es hier ein rein spanisches Finale war. Ne? Also so ein bisschen diese portugiesische Hegemonie, wobei, ich will jetzt nicht sagen, dass es unterbrochen wurde, aber kein Portugiese im Finale ist auch ein kleines Novum. Ja, muss man auch sagen. Ne? Also in der Hinsicht also auch ganz spannend. Ja, und Palma ist ja keine Unbekannte. Ist ja nicht so, dass sie nicht in den letzten Jahren, wie du schon sagtest, da wurde investiert. Und da ist ja, ist auch Palma durchaus in der Champions League schon bekannt gewesen. Ja, so muss man es einfach sagen. Ja, Daniel. Und deswegen herzlichen Glückwunsch. Palma.
Das Investment, wir müssen uns mal vielleicht dem Fall Palmer wirklich jetzt mal ja, nochmal widmen, weil jetzt durch die Erfolge letztes Jahr und dieses Jahr, das ist
Ja,
schon sehr
genau.
signifikant, muss man ja wirklich sagen. Und das ist also ein nachhaltiger Effekt hier. Das hat mal letztes Jahr die Frage, okay, war das mal so ein Einmal-Ding? Nee, jetzt haben sie ganz klar bewiesen. Also, was hat man hier wirklich in der Struktur verändert? Was wurden für Investments getätigt? Also, was war wirklich die Backstory hier? Was ist die von Palmer? Denn über Jahre hinweg war man auch gerade mal hier nochmal bei Wikipedia jetzt irgendwie geschaut. Es war wirklich so ein Mittelfeldclub, ja, oder unteres Club und dann.
Ja, also wie gesagt, man muss auch einfach sagen, Palma ist ja auch, die waren jetzt zweimal bei der Champions League dabei und haben zweimal gewonnen. Sie,
Genau.
deswegen, also
In
du musst immer
Folge. Also, ich meine, das ist auch
Folge, genau.
nicht so
Ja.
unklar. Also, das Spahn und ich glaube, die
Und
Halle.
Entschuldigung, und es, sie haben auch kein einziges Spiel in der Champions League verloren, seit ihr hier. Also, das ist auch ganz interessant. Ja, also von daher, ja, was noch interessant ist, ist, dass halt hier zu, in, ich glaube, ist jetzt die 24. Ausgabe gewesen der UEFA Futsal Champions League oder zumindest ein europäischer Landesmeisterpokal. Und zum 14. Mal gewinnt eine, Ma 14, zum 14. Mal gewinnt eine spanische Mannschaft. Oder ne, zum dritten, nein, es waren 23 Ausgaben und zum 13. Mal hat sich eine spanische Mannschaft den Titel geholt. Das auch noch so zu erwähnen. Genau, aber der Fall Palma, ich habe hier und da Ideen oder ich, zumindest habe ich was mitbekommen, aber das würde jetzt auch für unsere schnelle Folge hier zu viel sein. Und außerdem ist ja auch noch Mr. International Christian da auch noch im Bild. Der wird uns bestimmt auch in der Gruppe jetzt. Der hört ja uns auch manchmal zu. Also Christian, bitte hau uns in die Gruppe. Was ist da bei Palma los? Warum sind die so
Ja.
gut?
Oder alle, die zuhören, wenn ihr Informationen wirklich habt,
Genau.
was da strukturell verändert wurde vor 3, 4 Jahren, sagt Bescheid. Es wäre wichtig. Ja. Ich bin durch. Jetzt beim Thema des Tages, was hast du? Hast du noch News?
News, News, News. Ja, ich gucke gerade, mein Lieber, ob wir noch was haben an News. Es war ja ein bisschen was los und wir sind ja hier vorwiegend zweiwöchentlich aktuell. Nee, News nichts. Wir werden ja gleich sicherlich über die Halbfinalpartien der Bundesliga sprechen
Genau.
können und aufs Finale geben können. Und auch noch Relegation noch ein bisschen. Ja, und wir haben ja noch andere Themen, ein anderes Thema, das wir jetzt gleich hier
Und das
auf
Thema der
den
Woche,
Tisch.
unser Influencer-Thema.
Das
Ja.
Influencer, das Thema der Woche.
Und das Influencer-Thema wurde jetzt von uns jetzt auch mal nochmal thematisiert. Einmal von uns von Fortuna heraus, weil wir darüber nachgedacht haben, aufgrund der Baller League, der Infinity League und wie sie alle heißen. Dann durch die AG Kommunikation, die gestern war das Meeting, da bin ich ja Mitglied mit noch einem Vertreter von Jahn Regensburg und vom TSV Beilimdorf, plus die DFB, Futsal, Stakeholder, sagen wir mal. Und aber auch gleichzeitig noch von einem sehr, sehr erfolgreichen YouTuber, TikToker, wie auch immer, Dia, ich kannte ihn vorher gar nicht, Dia, also Dia Inside. Hier geht es immer um Fußballthemen erstmal, ganz spannendes Format, wo immer geraten wird, was wohl welche Skills Fußballer haben und auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, das Fußballbusiness. Und Dia hat Futsal genommen. In seinem Video, wir verlinken euch auch das Video nochmal, das YouTube-Video bei uns in den Shownotes. Und es war eine Kommission aus drei Kommissionen in so einer Futsalhalle eben oder einer Sporthalle. Dann 4 Leute, die bewerten sollten. Es kamen, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Spieler reinkamen. Acht, ich sag mal 8 oder 10 Spieler. Und davon war einer aktueller Fußballnationalspieler. Und die Kommission eben aus Fußballtrainern, Fußballspielern und Dia sollten herausfinden durch Fragen und durch Übungen, wer davon der Fußballnationalspieler ist. Und natürlich könnte man sagen, ja, es ist keine Fußballjury. Natürlich, weil wenn das eine Fußballjury wäre, hätte ja direkt gewusst, wer der Fußballnationalspieler ist. Weil es war Tarek Hastijaftić und Malik Hastijaftić dabei. Das heißt, in dem Fall nur aktuell Malik war der Futsal-Nationalspieler und es war noch der Ben Abdeselem dabei von Diria Berlin, den wir bei uns vielleicht kennen. Und das waren, glaube ich, die Futsal-Kicker und halt irgendwie Fußballer, die man da geholt hat. Und das Format tatsächlich die Jury, die eben nur aus Fußballtrainern und Fußballern bestand, hat am Ende wirklich Tarek und Malik als letzte Spieler gehabt. Haben sich auch dann für Malik in der Mehrheit entschieden, dass er der Futsal-Spieler ist. Haben auch, fand ich, dafür, dass man eben jetzt nicht so von Futsal-Technik und Individualtechnik weiß, trotzdem gut analysiert. Und das Wichtigste, dieses Format, dieses Video hat eine Aufrufe von 260.000 YouTube-Views.
Mhm.
Und das ist so viel wie die Futsal-Nationalmannschaft. Das muss ich auch noch mal gucken, weil das waren dann auch die aktuellen Zahlen. Ich meine, die Futsal-Nationalmannschaft über alle Spiele letzte Saison hatte über YouTube.
Okay.
Und das ist dann halt schon enorm.
Ja, das ist vergleichsweise enorm.
Hast du das Video noch mal angeschaut?
Ja, ja. Man kennt das ja so, das wird dann ja auch immer hier und da angezeigt. Ich habe es mir aber nicht intensiver angeschaut. Ich wusste jetzt nicht, dass sie das herausgefunden haben. Das habt ihr mir dann ja alles berichtet. Okay. Aber ich hab natürlich auf den Link gedrückt, den ihr mir zugesandt habt. Mhm. Genau, und finde es auch spannend. Aber was eben spannend ist, Daniel, sind eben die Zahlen, die du benannt hast, ne? Dass sie da locker über 200.000 Aufrufe kommen in 10 Tagen. Also das muss ich auch mal sagen. Das ist ja noch gar nicht so alt, das Video. Wir verlinken das wahrscheinlich noch in unseren Shownotes, oder?
Mhm. Genau.
Machen wir auf jeden Fall. Und diese Art von Show kennen wir ja aus Wer ist der Profifußballer? Und hier halt der Profifußballer, wobei, gut, unter uns, ne, Profis, ob der Malik Profi ist, das wollen wir mal außen vor lassen. Wobei, vielleicht hat mit der Show wurde offenbart, dass der Herr Hatzi Javtic bei Liria Berlin ganz schön viel Kohle verdient. So.
Mhm. Richtig.
Unabhängig davon, aber coole Geschichte. Und ja, wie man sieht, ist eben dann durch so eine Art Influencer-Ebene oder eben so ein Format, das durchaus mit der Reichweite erreichbarer.
So. Und ich habe nochmal nachgeschaut, es ist die durchschnittliche Reichweite der Highlights bei der Saison waren auch 240.000, also ungefähr gleich. Mhm. Und wenn man jetzt die Zahl nimmt und den Erfolg dieses eigentlich auch sehr einfach gedrehten Videos für Experten irgendwie bewerten, Futsal, recht einfaches Setting, recht billig produziert. Ja, Inhalt ist einfach gut. Und auch nimmt, wie erfolgreich die Boller League war, haben wir auch bei Fortuna nämlich schon jetzt den eigentlich für uns gesagt, wir wollten immer, dass wir dieses Futsal-Bundesliga schaffen und auch das Zugpferd-Nationalmannschaft. Wir müssen aber feststellen, dass die Nationalmannschaft eben kein Zugpferd ist, weil die Futsal-Nationalmannschaft ist so erfolgreich wie nie, das haben wir auch erklärt, Platz 55. Und der Futsal geht so schlecht wie seit 2011 nicht mehr.
Ja.
Also das ist eine Negativkorrelation. Es kann, die Futsal-Nationalmannschaft aufgrund der Statistik kann anscheinend nicht das Zugpferd einer Wachstumssportart sein, was auch logisch ist. Weil wer soll denn die Nationalmannschaft schauen, wenn nicht die, die es machen? Also das schließt sich gegenseitig aus. Es muss erst die Basis da sein und dann die Nationalmannschaft befeuern. Und ich glaube, über die Nationalmannschaft hältst du Leute im Sport. Es ist schon wichtig, dass die, die da sind, auch diesen Erfolg spüren. Das sehen wir auch im Futsal. Also schon die Nationalmannschaft, dass wir Schritte machen, hilft schon, im Futsal zu bleiben. Und deshalb haben wir jetzt auch vom Fortuna Düsseldorf eigentlich für uns gesagt, wir sollten wirklich diskutieren, ob wir nicht dazu übergehen, Sammelspieltage zu machen, immer einen schönen Boden auslegen, immer die Banden rausholen, immer streamen, ein tolles Produkt machen, Influencer irgendwie mit einbinden, wie auch immer.
In Bielefeld.
Whatever, wo auch immer. Dann kann das ja auch verteilen. Jeder statt einmal hat auch jeder lieber ich habe auch lieber einmal ein richtig geiles Spiel mit 3000 Zuschauern als immer diese 150. Und ich will es nicht so aufziehen müssen, wenn wir jetzt wachsen wollen. Das Thema war jetzt auch eben bei der Futsal-AG-Kommission. Da kann ich ja nicht so viel sagen, nur es gibt schöne Konzepte jetzt, wie wir auch mit Anreizen es schaffen wollen, dass die Clubs finanzielle Anreize bekommen, um zum Beispiel mehr Jugendspiele einzusetzen, aber auch bessere Organisationen zu schaffen. Das fand ich extrem stark. Aber es gibt halt aktuell noch kein Konzept, wo das wurde auch nicht diskutiert, ob wir nicht was ganz anderes machen müssen. Also doktern wir vielleicht viel zu sehr im kleinen Maße rum, sollten wir nicht alles Geld für diese Incentives, für die U19-Stützpunkte mal zusammenkratzen und einmal die, keine Ahnung, 300.000, 400.000 Euro in die Hand nehmen und ein richtiges Produkt machen und eben mit den Erkenntnissen aus der Boller League und der Kings League arbeiten und sagen, wenn du heute Aufmerksamkeit möchtest, dann brauchst du nicht ins Fernsehen, du brauchst nicht die Zone, du brauchst die Leute, die Follower haben. Und die müssen sich auf Futsal stürzen und boom, hast du einen Effekt. Ich bin dabei, hätte, wäre die Bordig Futsal gewesen, boom, hätten wir jetzt eine Futsal.
Ja, also du hast jetzt sehr viele Türen aufgemacht.
Ja, jetzt schon.
Muss man chronologisch nachdenken, was du als erstes gesagt hast. Also erstmal hast du festgestellt, dass wir haben aktuell die erfolgreichste Nationalmannschaft, die wir jemals hatten. Gleichzeitig aber auch ein Allzeit-Tief in der Entwicklung des Futsals, sei es an der Anzahl an Mannschaften. Das heißt, wir erkennen ja eine negative Korrelation. Wir können natürlich nicht sagen, ob hier auch wirklich ein direkter Zusammenhang ist. Allerdings sehen wir, okay, also Erfolg einer Futsal-Nationalmannschaft auf diesem Niveau, wo wir gerade sind, bringt keinen Zuwachs für den Futsal im Vereinsfutsal zum Beispiel. So, das kann man sagen. Ich möchte das nochmal kurz differenzieren, weil ich denke, dass der Erfolg einer Futsal-Nationalmannschaft schon auch einen Push geben kann. Allerdings nur, wenn man dann sich entweder wirklich erfolgreich bei einem großen Turnier verhält. Ne? Und da rede ich davon, da muss man schon mindestens so erfolgreich sein wie Finnland bei der letzten EM. Ja? Dass die mal da wirklich in die K.O.-Spiele kommen. Ne? Mhm. Das wäre zum Beispiel, da würde ich schon sagen, das kann einen Effekt haben. Ja? Oder dass man selbst ein Turnier austrägt, weil da natürlich auch die PR-Maschinerie.
Absolut, ja, bin
ne? So. Also unter diesen Dimensionen würde ich sagen, hat die Futsal-Nationalmannschaft auf jeden Fall eine
Position. Die Chance war da nur so viel dazu. Es waren die Ausschreibungen, Usbekistan hat es jetzt bekommen. Wir hätten es haben können. Also.
Ja, genau. Also das hat man in der Hinsicht verpasst. Aber das sind die Momente, wo dann eine Futsal-Nationalmannschaft einen positiven Aspekt hat für das Wachstum. Wir sehen aber aktuell mit der aktuellen Leistungsfähigkeit der Mannschaft, geht das nicht einher mit einer Verbesserung der deutschen Futsal-Landkarte. So, dann, das war der erste Punkt, da wollte ich kurz drauf eingehen. Dann dein zweiter Punkt, mit den Influencern, mit dem Ding Baller League und so weiter oder ja, auch das mit dem Sammelspieltag, muss ich sagen, finde ich eigentlich auch recht attraktiv. Warum finde ich das attraktiv? Weil wir sehen, dass wir über dieses alte Fußball denken, wir machen Spieltage heim und auswärts, bla bla bla, wir kommen da nicht weiter im Futsal. Also das funktioniert nicht. Wir müssen raus aus diesen Fußballstrukturen und vor allem müssen wir erstmal raus aus dem strukturellen Denken des Fußballs. So, wir sehen ja schon allein regeltechnisch häufig, wie problematisch das ist, ne? mit den Geschichten aus dem Fußballzeit. Und daher finde ich, das ist eine spannende Idee. Und du sagtest gerade, das Geld der U19, du bist ja nicht so ein großer Fan der U19, da habe ich mir aber auch Gedanken drüber gemacht, weil ich kann auch sagen, Stützpunkte, genau, U19 Stützpunkte, genau, dass das halt vom DFB auch anders investiert werden könnte. Ich finde, Daniel, und jetzt, ich bin ja selbst Stützpunkttrainer, ich finde das auch eine hervorragende Idee. Aber unter der Prämisse, dass man eben auch die Landesverbände jetzt mal bitte auch weiter verpflichten müsste, dass man zum Beispiel die Landesverbände das verpflichtet, macht diese U19-Stützpunkte. Ja, dann macht ihr halt, und da kann dann die U19, also dass der DFB das nicht finanziert, sondern die Landesverbände müssen ja auch irgendwo tun und die könnten sich dann schlussendlich die U19-Stützpunkte zu Herzen nehmen. Und der DFB kann dann natürlich dort für seine U19 sichten, ne, kann dann genau wie bei den früheren Auswahlen, ne, Westfalen-Auswahl, Niederrhein-Auswahl, kommt man zu einem Turnier zusammen und dann wird gesichtet U19. Wir machen einfach U19-Auswahlen der entsprechenden Landesverbände. So, das wäre doch, dann haben die Landesverbände das als Aufgabe und die Finanzen, also die DFB-Ebene, kann sich dann mehr um das Produkt Futsal, also auch wirklich für die Vermarktung einsetzen. Das, was du jetzt gerade auch eben, was dir vorschwebt. Und da finde ich die Bundesliga durchaus als wichtiges Labor für. Dass das mal, also wir sehen ja was, wir haben doch jetzt 3 Jahre Bundesliga-Erfahrung, Daniel. Und wir haben die Fußball-Dinge alle durchgezogen. Und es hatte keinen positiven Effekt. Nicht in der Art. Natürlich hat die Nationalmannschaft davon profitiert. Die Bundesliga hat sicherlich einen Effekt für die Qualität der Nationalmannschaft, klar. Aber in der Hinsicht ein Effekt für das Wachstum des Sports. Also wir reden hier gerade qualitativ gibt es eine Steigerung, quantitativ aber nicht. Aber wir brauchen für weitere Qualität jetzt quantitativen Zuwachs. Und daher müsste man sich tatsächlich überlegen, wie kann man die Bundesliga besser vermarkten? Und vielleicht macht man da eher so ein Ding raus, wie eine Baller League. Das heißt nicht, wir machen da jetzt so Spielereien mit irgendwelchen komischen Regeln oder sonst was, sondern wir nehmen das Event mit, den Event auch da mitnehmen Und das wäre zum Beispiel, wir treffen uns samstags irgendwo in Deutschland und da wird dann ein Spieltag ausgetragen. Und dann ist das erste Spiel mittags und dann gibt es das Top-Spiel am Abend. Also sowas in der Art. Und das wird dann richtig aufgezogen. Kohle reinstecken, geile Halle. Und dann immer mehr, also auch in die Werbung stecken. Ja, das wäre schon eine Idee. Ne? Das wäre eine Idee.
Und ich meine, man muss ja auch, man muss natürlich schon sagen, man kann jetzt nicht einfach die Border League und die Infinity und Kings League einfach übernehmen. Also, weil das eine ist ein Show-Event, das ist ein Marketing-Event, wir reden von Leistungssport. Nicht aber nicht. Wir müssen schauen mit diesen neuen Erkenntnissen. Also der Geist ist aus der Flasche, wie bei ChatGPT und Generative AI, ist der Geist aus der Flasche. Und wir wissen jetzt, was man damit machen kann und wie es funktionieren kann in der aktuellen Welt. Und das muss man einfach nehmen. Ja? Und sei es halt, sag mal, ehemalige Influencer, Sportler zu nehmen, die dann da auftreten. Dann bist du trotzdem im Leistungssport, die sich an die Linie stellen. Ja, dann macht halt, keine Ahnung, wer jetzt von den Ex-Fußballern jetzt große Reichweite hat. Hier, ich kenne doch unseren Influencer-Torwart. Wie heißt er denn? Modern Goalkeeping.
Ja, ja. Der ist doch jetzt auch bei der Infinity League dabei.
Die nimmst du doch. Die stehen doch für Leistungssport auch. Ist ja nicht immer so, dass alle YouTuber und Influencer nur Kasperköpfe sind. Ja, so, die kommen ja auch teilweise aus dem Leistungssport. Und super Beispiel, einfach Michael Bowen und der steht entweder selber im Kasten, noch besser, er ist wirklich partizipiert daran, oder er ist einfach Coach und Influencer und pusht das, weil das sein Club ist. Er macht so einen Co-Trainer halt. Das ist der Punkt, wo wir auch irgendwie von Fortuna.
Ja, das wäre schon mal spannend. Allerdings, jetzt musst du halt immer schauen, dass du auch die Ernsthaftigkeit, eben der Punkt, das ist natürlich ein Leistungssportler, klar, aber die Ernsthaftigkeit von Trainings- und Wettkampfebene, weil du musst ja auch eine Mannschaft haben, die dann auch regelmäßig trainiert und so weiter und so fort. Ich will jetzt mal behaupten, Baller League oder Infinity League, die werden vorher nicht irgendwie großartig eine Vorbereitung machen. So. Und das ist der Punkt, diese Ernsthaftigkeit der Sportart, die musst du auch berücksichtigen. Und das ist eben dann hier natürlich so ein kleiner Spagat. Ne? Du willst den Event, du willst die Influencer, du willst halt, und die wollen ja auch was. Also es geht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Aber vor allem geht es uns natürlich darum, dass der Futsal davon mehr Mehrwert kriegt oder mehr Gewinn. So, und oder profitiert, um es mal so zu sagen. Und da ist eben der Punkt, dass das für mich zum Beispiel, jetzt kann ich da sagen, dass da wäre ich eine andere Meinung, ich würde jetzt nicht die Influencer selbst irgendwie partizipieren lassen auf dem Spielfeld. Aber es gibt bestimmt Rollen für also dass sich ein Influencer mit einem Team irgendwie zusammentut oder sonst was und da irgendwie eine Rolle übernimmt, die aber dann nicht die Ernsthaftigkeit des Sports auch dann in Frage stellt. Ne? Und da sollte man sich Gedanken machen, weil du hast ja gerade gesagt, der Geist ist aus der Flasche. Wir wissen jetzt, das ist disruptiv. Da kannst du jetzt wirklich ganz viel draus mitnehmen. Allerdings brauchst du wieder selbst, weil du ja eine neue Sport, also ja als Futsal, das ja nicht Border League ist, was nicht Fußball ist, in der Hinsicht Rasenfußball, musst du trotzdem auch wieder ein disruptives Merkmal haben, um schlussendlich auch da Wirkung zu erzeugen. Du kannst jetzt, das heißt nicht, du musst das Rad neu erfinden. Du nimmst ja schon ein Rad, aber nimm drei Räder davon, aber das vierte Rad, das muss irgendwie auch dem Futsal da ganz konkret auch als in seiner Eigenart auch schützen. Und damit verbunden, da musst du dann vielleicht einen neuen Weg finden, die Influencer ein bisschen anders platzieren, aber dennoch, dass sie Wirkung haben. Ne? Und da müsste man sich ja Gedanken drüber machen. Das ist jetzt gerade hier spontan von uns. Aber da könnte man sich mal in einer Taskforce zusammensetzen und dann mal ein ordentliches Konzept zu entwickeln. Und damit da Win-Win-Situationen entstehen, weil darum geht es ja. Win-Win-Situation für alle. So. Und ja, und mit den Fußball-Hin- und Rückspielen wird das ziemlich schwierig.
Genau. Aber da geht viel nochmal dazu, also wirklich aber die Entwicklung erstmal beim DFB in den aktuellen Determinanten zu denken, auf finanzielle Anreize zu schaffen, koppeln an konkrete Bedingungen, die natürlich sehr gut ausgebildet werden müssen, fand ich jetzt super. Dazu mehr, wenn es offiziell ist, was dort kommt. Ja. So, 38 Minuten rum, Sebastian. Wir wollen noch eine schnelle Folge machen. Das heißt, direkt mal rübergehen zu einer Relegation.
Ja, klar. Lass uns in die Relegation gehen. Da gab es auch spannende Spiele. Ja. Und zwar, nehmen wir mal die Gruppe 1, Relegationsgruppe 1. Da gab es ja schon auch ein wichtiges Spiel zwischen dem Stuttgarter Fußballclub und dem TSG 1846 Mainz. Und die Mainzer gewinnen auswärts mit 6-4 und wahren so ihre Chance.
Auf 22 Zuschauern, Hexenkessel in Stuttgart.
Ja. Also waren das nicht Fußballer? Zwei Fußballteams?
Ja, so ungefähr.
22 Mann, die einen Ball hinterher rennen. Nein, ja, aber die Mainzer gewinnen das Spiel dort. Somit haben sie jetzt nach 3 Spielen 6 Punkte. Natürlich mit der Niederlage gegen Köln sind sie jetzt nicht der Favorit der Gruppe, aber sie waren sich noch eine Chance. Und das ist entscheidend, dass man mir das so versteht. Und es war ein durchweg enges Spiel, so zumindest vom Verlauf. Die Mainzer gehen zwar relativ schnell 3-0 in Führung, zur Halbzeit steht es aber 3-2. Kurzfristig stand es dann, glaube ich, 4-2 und dann 4-3. Genau, nee, ich sehe gerade, es ist dann 3-3. Egal, unabhängig davon, es war eng bis zum Schluss. Und am Ende 6-4. Und ich gehe mal davon aus, dass sie verdient gewonnen haben. So sage ich das mal einfach, ohne dass ich das Spiel gesehen habe. Aber das Spannende ist eben, dass jetzt das nächste Spiel Mainz gegen Köln, das findet ja dann, wann kommen wir auch auf den Freitag? Oder wann hauen wir das raus, Daniel? Dann ist das morgen wahrscheinlich. Genau. Also Samstag. Samstag spielt Mainz zu Hause gegen Köln. Haben natürlich Torverhältnis spezifisch ein Hintertreffen, 5-1. Aber ich meine mich zu erinnern, ich weiß noch, Regionalliga West, Köln gegen Holzpfosten Schwerte, es ging um vieles. Hinspiel hat Köln 6-1 verloren, glaube ich. Und Rückspiel haben sie 6-1 gewonnen. Und so haben sie dann ich kann mich noch erinnern an die Regionalliga-Saison. Also das ist alles möglich. Ne? Also von daher Mainz toi 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 gegen die Futsal Panthers. Und Daniel drückt euch besonders die Daumen, weil sonst muss er noch mit weiteren disruptiven Ideen kommen bei Fortuna, weil ja Konkurrenz aus Köln spornt an, glaube ich.
Ja, das Thema will ich ja nicht mehr öffnen, dann dauert die Folge länger. Ja, freut mich für die TSG, freut mich für die Spannung dort. Top. Und
genau.
Auch das andere Spiel hat so für Spannung in der Gruppe, nämlich wirklich unerwartet, unerwartet nicht, doch in der Höhe unerwartet,
ja.
Siegt Jena mit 8-3. Der Sieg per se fand ich jetzt nicht so unerwartet, war möglich. 8-3 finde ich stark, 55 Zuschauer in Jena. Balwacker hatte diese wirklich sehr überragende Saison gespielt und jetzt schwächelt man.
Ja, also wenn ich sehe, dann der Kader von Wacker war diesmal, also und jetzt sage ich es mal, sie haben 3 Auswechselspieler gehabt und es ist vergleichsweise gut besetzt. So, mit 3 Auswechselspielern. Ja, und deswegen umso bemerkenswerter und herzlichen Glückwunsch an Dominik und seine Jena Futsaler. Genau. Was mich an der Gruppe aber noch interessiert ist, es gibt ja immer noch keine Wertung zum Spiel Beton Boys gegen Wacker. Da steht immer noch Abbruch. Noch keine Punkte verteilt in irgendeiner Richtung. So ist bisher die Gruppe natürlich mega spannend. Alle 3 Teams haben jetzt 3 Punkte. Carl Zeiss Jena hat allerdings schon 3 Spiele. Das heißt, sie müssten unbedingt das Rückspiel gegen die Beton Boys gewinnen, ja, um ihre Chance auf den Aufstieg zu wahren, weil sie im Torverhältnis halt auch, ja, da müssen sie natürlich auch noch was tun gegen die Beton Boys. Allerdings, und das wird jetzt spannend beim nächsten Spiel, Wacker empfängt die Beton Boys aus München. Das wird halt auch spannend. Es könnte auch so ein kleiner Vorentscheid sein. Also der Verlierer dieses Spiels wird sich verabschieden aus dem Bundesliga-Rennen. Und wenn die Beton Boys gewinnen, dann sind die ganz klarer Favorit auf den Aufstieg, weil dann muss jeder nochmal so ein Ergebnis zaubern. Dann aber gegen die Beton Boys. Und die Beton Boys sind vielleicht doch ein bisschen stärker als Wacker einzuschätzen. Wir werden sehen. Ne? Aber Wacker muss jetzt gewinnen, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben wollen. Seien wir gespannt, Daniel. Ja, aber lieber DFB, bitte mal hier die Wertung zum Spiel Betonbeutel machen. Das gehört mal langsam Zeit. Ja.
Ich hab noch was jetzt zu dem Spiel von vor 2 Wochen, Liria, TSV. Ah. Das war das 7-0, bevor wir gleich zum Spiel des Wochenendes kommen.
Wir machen jetzt Halbfinale.
Richtig.
Jetzt Halbfinale Bundesliga.
Richtig, genau. Liria, aber war ja schon vor einer Woche. Erst fast 2 Wochen. Liria zu Hause, 436 Zuschauer, erst einmal super. Ich fand es stark, wie Suat Akbar wieder anscheinend an den Highlights auch wieder total wichtig ist für das Team und wieder einfach die ersten 2 Tore da jetzt auch die Leute ins Spiel bringt. Johnny Goethe war mal beim 6 Meter drin, dann nicht wieder. Oh, ich hasse, hab's ja gehasst, als war diese 6 Meter Keeper. So, why? Ja, also das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist auch nicht toll. Ich finde es wirklich, ist auch kein Entgegenkommen und hey, du hast mal Aufmerksamkeit. Nee, das ist einfach nur schwacher Coach, der es nicht schafft, den Keeper auch mal mehr Einsatzzeit zu geben. Sorry, also ist überhaupt nicht mein Favorite. Aber viel schlimmer fand ich, und da müssen wir halt kurz diskutieren, ob das nicht Spielverzerrung ist. Es gab so eine unfassbar nervige Polizeisirene. Und meines Erachtens auch jedes Mal, jedenfalls in dem Highlights, im Angriff von Weilendorf. So eine richtig laute Polizeisirene, die man als Zuschauer der Highlights-Szene massiv auf den Sack gegangen ist. Und ich will gar nicht wissen, wie die Leute in der Halle auf den Sack gegangen ist. Plus diese Spielverzerrung. Zum Glück hat der TSV gewonnen. Ich bin jetzt aufgrund dieser wirklich dieses Manipulationsversuchs, nenne ich jetzt mal, diese Suppe, ja. Bin ich, ja, zum Glück habt ihr 7-0 verloren. Das habt ihr nur davon, von eurer Polizeisirenen-Gate. Ja, also was war das denn? Hast du es gehört und gesehen?
Ja, in dem Playoff, ach, in den Highlights. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich gehe davon aus, dass Weilendorf das umso heißer gemacht hat, ne? Also, das ist, die brauchen halt vielleicht auch diese Haltung. Alle sind gegen sie, ja? Es ist ja auch, die haben ja auch sehr viele Individualisten, die auch, ich sag mal, ein bisschen Straßenkicker-Affinität vielleicht haben als Futsaler aber. Und damit verbunden, also die brauchen das auch für ihr Ego dann manchmal. Aber wie du schon sagst, ist sehr erfreulich, dass Stuart Ack jetzt direkt wieder voll drin ist. Kommt ins Halbfinale, kommt er zurück und ist sofort immer wieder mit Impact da. Hervorragend. Und du sagtest ja, das ist das Spiel, wo es noch ein drittes Spiel geben könnte. Ich sagte, ich glaube nicht, denn die Reaktion, die ich erwartet habe, kam dann auch. Also Illendorf mit diesem Potenzial. Also guck dir nur an, was die auf dem Platz haben und was die da wechseln können. Also da ist jeder ein Topspieler. Und die können sich nur durch den Too Much Talent-Effekt selbst schaden. So. Aber in diesem Spiel, glaube ich, war das dann eben auch die, vielleicht diese Polizeisirene oder sonst was, die dann nochmal einen Kick gegeben hat. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat was zum Zusammenhalt geführt. Und diese, wenn die einigermaßen zusammenhalten, alter Falter, das wird ein sehr interessantes Finale gegen Hohenstein. Aber das war halt schon, das war schon eine richtige Demonstration. Ne? Also, ja. Gut, aber die waren auch sehr gut vorbereitet auf Liria, die wussten auch, wie Liria agiert, das war gut gemacht, also auch mit dem gegen den Flying Goalie dann verteidigt, weil Liria kommt immer mit dem Flying Goalie dann relativ zügig, wenn sie hinten liegen, ganz typisch in der Saison. Ja, und da war Weilendorf einfach immer auf alles vorbereitet, wenn man den Highlights vertrauen mag. Ja, gut.
So, ja, Hot gegen Jan, ich habe die letzten Minuten auch live im Stream geschaut. Erstmal 524, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die noch in das Schmuckkästchen dort in Hohenstein reinquetschen können, aber das müsste...
Da ist doch alle auf dem Dach.
Wirklich toll und auch eine richtig gute Stimmung, Trommeln, dann auch die Leute aus Jahren haben da gut mitgemacht. Toll, fand ich echt nicht schlecht. Ich habe nur zwei Fragen. Erstens, an dich, es waren vier Deutsche in beiden Kadern da. Wittig, Weinhold auf Seite von Hott. Bautz und Berg auf Seiten von Jan. Davon eigentlich nur Wittig gespielt.
Ja.
Alle anderen drei waren einfach nur Auswechselspieler, nicht gespielt.
Ja.
Finde ich kritisch.
Ja.
Ja, und wer hat überhaupt Jan gecoacht? War das Thorsten Paukiniu? Und mit Blackfaced oder wer war das? Also, ich kann den Mann allerdings nicht. Also im DFB steht Thorsten Paukert, aber das war definitiv nicht Thorsten Paukert. Wer war das?
Da muss ich nochmal schauen gerade. Ah, das ist doch, wie heißt er? Ah Gott, wie heißt er? Der Name entfällt mir, das ist ein Brasilianer. Auf jeden Fall, der da rumsteht, meinst du?
Das war jetzt nicht so, okay, das war jetzt ein Low-Brainer, dass das ein Brasilianer ist.
Das war sehr tautologisch.
Richtig, aber
du hast recht, also ich sehe da, aber ich sehe noch jemand anderen, der da steht. Da stehen zwei. Ich muss mir gerade nur die Highlights, ich versuche es herauszufiltern, aber aktiv gecoacht wird da durch, ich weiß nicht, wie der heißt, der hat auf jeden Fall gespielt.
Okay. Ach,
also das ist ein Spieler.
Okay.
Auf jeden Fall. Der Name ist mir nur entfallen. Naja, aber auf jeden Fall war das aktive Coaching nicht durch Thorsten, so kann man sagen. Ja, aber das ist doch gänzlich dort normal. Also
ja, aber das ist mir jetzt mal auffallen, Lukas hat das ja immer gemacht, aber jetzt war halt Thorsten Paukiniu.
Thorstinho.
Das war Thorstinho, richtig.
Thorstinho.
Das ist doch gut.
Ja, aber komm, lass uns zum Spiel kommen. Geiles Spiel, wirklich. Jan erst im Hintertreffen. Hot einfach steht so stabil, muss man einfach sagen. Also die machen das so gut. Aber dann natürlich durch die Überzahl kam Jan immer wieder in Situationen, dann der 6 Meter, also du kannst auch auf die Tore gleich eingehen. Ich mache nur kurz einen Abriss. Ja, und dann am Ende mit dem 4-4, was dann noch glücklich kommt, unser Lütti, So. Ja, das Ding selber reinhaut, aber dann zum großen Helden wird im 6-Meter-Schießen. Ja, und am Ende in dieser knappen Partie oder in diesem knappen Duell entscheidet Hott das Spiel für sich über 6-Meter-Schießen und ist damit Finalist. Ja, aber du erzähl uns mal mehr. Das war jetzt so ein Abriss. Erzähl uns
die. Ja, ich bin mal die Highlights durch. Also 0-1 macht Marquesh da als Einkick. Kruhl wartet erst auf Marquinhos Spiel und dann wieder die wichtige Bedeutung von Marquinhos für das Spiel von Jahren. Tolle Pibo-Reaktion, legt den Ball dann relativ schnell auf Marquesh ab. Der nimmt mit und Litvinenko hier schon das erste Mal im Spiel unglücklich.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Dann kommt das 1-1 durch Sorokin. Boah, wie er den da mit der Picke in den Winkel hämmert. Sehr effizient, sehr beeindruckend. Fehler für mich hier, Jan macht keinen Druck auf Halbfeld. Die Spieler warten einfach, da ist gar kein Druck. Also ein Meter findet er gar nicht statt. Dadurch kommt der Pass überhaupt erst auf Sorokin. Und Kruhl redet wahrscheinlich draußen mit Torquinho. Und ja, jedenfalls hindert er nicht Sorokin am Drehen und der dann einfach direkt abgezogen. Also auch so ein bisschen vielleicht unterschätzt.
Ja, war echt ein schöner Schuss, muss man einfach sagen. Auch so ansatzlos, war gar nicht mit Gewalt, sondern schön mit der Picke und dann schön ins Eck. Ja. Und ja, und Raúl Guimarães, ich finde eben vor allem bei Fernschüssen wirkt er immer so ein bisschen langsam. Aber du wirst es jetzt beim 2-1 für Hohenstein durch Solonia. Ja. Solonia auch erzählen, was da langsam war.
Genau, war ein Kick, 5 Meter von der Auslinie, von der Grundlinie entfernt. Also eigentlich müssten alle Spieler so auf 6 Meter Höhe stehen. Aber der Jan stand in einer Vertikallinie, kann man fast sagen, wirklich auf nach oben hin, 3 Meter vom Ball entfernt oder 5 Meter muss er ja. Und im Rückraum war niemand. Und da kam natürlich auch dann der Ball direkt hin, weil Solonia dann auch da rein startet. Guimarães mit, ja, kriegt den auch nicht mehr richtig und dann Tor. Also diese Verteidigung habe ich nicht verstanden.
Ja, die Verteidigung, also man muss ja die Ausgangssituation sehen. Also bei der, mal so als Tipp für alle da draußen, wer mit Fußball anfängt oder grundsätzlich sich so ein bisschen taktisch einstellen will auf Standards der Gegner, wenn es einen Einkick gibt auf bis Höhe, sagen wir mal bis Höhe 6 Meter oder ein Eckball, dann kann man ein sogenanntes Y aufbauen. Y, also 2 Spieler, einer, der die Torlinie mehr oder weniger, oder jetzt in dem Fall wäre es so der Schuss auf den kurzen Pfosten zumacht, das war Marquinhos, also man müsste jetzt da reinschauen, um das zu verstehen. Und dann einer auf die 6-Meter-Kante da, oben links jetzt hier. Und Kruhl war aber am Anfang auch ein bisschen tiefer. So. Sodass sie schon so eine Art V hatten. Während sich aber, ich weiß gar nicht, wie heißt der Elfer von Regensburg, aber überall bewegt, irgendwo oben, aber nicht da, wo er hin muss. Weil der Torschütze dann ihn einfach aus dem Rücken wegläuft. Aber normalerweise für alle kann man Y aufbauen. So dass man wirklich Breite und Tiefe so gut es geht in Richtung Tor abdeckt, also den Raum. Und das war dann hier für dich, das war die I-Verteidigung, weil Kruhl sich eben aus dem Teil des Ys, des V, die haben da nur ein V aufgebaut, das Y war da nicht wirklich vorhanden. Er lässt sich mit rausziehen und auf einmal stehen sie in einer Reihe. Und wenn du dann da durchkommst, dann ist natürlich dahinter ein mega Raum frei, wenn du in einer Linie stehst. So, und dann kommt der Ball da durch. Ich glaube, als Irritation läuft da eben noch ein Spieler mit. Ich weiß nicht, der 92er, Name entfällt mir immer. Der läuft dann noch mit dem Ball und irritiert auch ein bisschen den Raúl Guimarães. Der geht dann so halbherzig hin, wieder so ein bisschen Bahnschranke. Ja, mit den Fingern. Vielleicht war es das Fehlen, das unpassende Tape, Daniel. Vielleicht war es das unpassende Tape, dass dann die Finger nicht mehr so...
Spannend,
vielleicht haben...
Ja, ja.
Wir klären hier die Details dann. Es ist das Tape gewesen, dass ihm der Ball da wegflutscht an den Fingern vorbei. Ja, und dann hat natürlich der Torschütze einfaches Spiel, muss den Ball einfach noch reinschieben. Solonina oder wie heißt Maxim Solonina? Nina, ich weiß ja nicht, Solonina, macht das Ding zum 2-1. Ja, spannend.
Dann ging es weiter. Wittich, unfassbar guten Tag, den Highlights zu folgen, wirklich auch gute Bewegung. Also er wird auch mal besser. Ja, jetzt hat er nicht nur einen Schnubbi, jetzt hat er auch noch einen Fukuhila, wie heißt es denn? Irokesen Fukuhila, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall dynamischer aus, gefällt mir.
Der wagt was.
Ja, ist gut. Und ja. Der so wird immer besser. Und er macht dann auch 3-1, einfach knallt er das Ding dann da aus 15 Metern. Einfach knallert rein, auch das 4-2, eigentlich von ihm fast eine Kopie auf der anderen Seite dann. Ja, und wirklich hat mich für ihn gefreut, zwischendurch noch 3-2 durch Ribas, macht eine unfassbar schöne Schussfinte, verliert 2 Spieler von hot. Und knallt dann brachial die Tormitte. Vuvalütti, hat er Wasser getrunken? Ich weiß gar nicht mehr. Der war auf jeden Fall nicht mehr in der Tormitte. Er war irgendwie weg. Ich weiß gar nicht. Er nicht mehr Kopf.
Also eins müssen wir auch sagen. Spielverlauf technisch oder vom Spiel war das kein Spiel der Torhüter. Also zumindest das, was ich gesehen habe.
Ja.
Also Tore, da auf beiden Seiten hier und da was zu verhindern.
Angie Maresch hat ein paar gute gehalten. Auch so. Ja, 1:1, da waren ein paar gute Szenen. Aber im Grunde die wichtigen Szenen dann.
Richtig, die wichtigen Szenen. Das war kein Spiel der Torhüter, bis zum 6-Meter-Schießen, da konnte halt auch nur ein Torhüter, also wenn die nicht daneben schießen, dann musste er halt auch mal einen halten. Und da war Lütti dann unser Mann.
So richtig. Ist
das. Ja.
Und dann 4:3, 6-Meter Marquinhos und dann kommt der Punkt, den wir am Anfang angeteasert haben bei Litvinenko. Marquinhos im Flying Goalkeeper 4:4, weil Marquinhos wirklich aus einem sehr spitzen Winkel dann einen eigentlich unplatzierten Schuss, auch nicht stark, aufs Tor bringt, der Litvinenko falsche Kreuzstellung durch die Beine rutscht, was nicht passieren sollte. Und dann Kuller, der dann da in 3-km/h-Manier hinten in das Tor rein.
Und dann stand es 4:4. Dann gab es noch ein, zwei gute Chancen, ja, auf beiden Seiten. Mhm. Aber es sollte nicht mehr. Und dann gab es Verlängerung und 6-Meter-Schießen.
Ja.
Und das 6-Meter-Schießen hat entschieden. Und Lütti hält, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen er gehalten hat. Auch doch gegen, wie heißt er nochmal? Der letzte Saison dazugekommen ist, Nummer 18. Aber ich muss mir immer hier mal diese Daten.
Torhüter oder als Spieler?
Nee. Spieler, ich sag's dir sofort, wer verschossen hat. Die Nummer 18 hat verschossen. Das war Nathan Suárez. Suárez. Genau, und somit aber, und Hot durch eine wirklich, also wer hat's verdient? Der gewonnen hat, hat es immer verdient. Unabhängig davon. Und Hot ist also verdient im Finale gegen Hohenstein. Was sehr interessant ist, weil wir jetzt natürlich dort Platz 1 gegen Platz 2 der regulären Saison haben. Ja, also das Leistungsverhältnis ist auf jeden Fall auch dann jetzt durch die Playoffs entsprechend geklärt worden. Ja, dann bin ich gespannt. Daniel, wie siehst du das denn? Wie siehst du die Chancen von Hot und von Weidemdorf denn für das Finale? Wer wird deutscher Meister?
Muss schon sagen, Weilendorf hat jetzt einen guten Lauf. Hot hat jetzt 3 Spiele in den Knochen. Noch dazu. Aber mit Suat Ak, Djindic und Söser, die muss. Ja, auch wenn Hot eine unfassbare Saison spielt, die für mich das beste Event über die Saison im Duschen aufgebaut hat. Ist einfach das beste Futsal-Event. Wöchentlich in Hot, die Halle, die Fans, alles, was gemacht wird, Stream und so weiter. Beide haben es verdient. Ich glaube, bei Imdorf, aufgrund der individuellen Stärke, wird es dann am Ende doch machen.
Ja. Also Hohenstein, muss man einfach sagen, hat eine richtig krasse Team-Ebene. Also man muss sagen, die verteidigen so kompakt, so gut, lassen wenig zu. Mhm. Und spielen schon ein recht stabiles System. Also sagen wir es mal einfach mal, Metapher, das ist eine richtige Maschine. Ne? Also die spielen schon richtig gut von den Abläufen. Was Weidensdorf mitbringt, wie du schon sagst, ist eben diese individuelle Klasse, die sicherlich nochmal ein Stück weiter zeigt als der Kader von Hohenstein. Und da sind dann Spieler dabei, die dann auch vielleicht für Überraschungsmomente sorgen, die dann auch das System von Hohenstein durcheinander bringen könnte. Also wenn eine Mannschaft Hohenstein besiegen kann im Finale, dann ist es wahrscheinlich dann jetzt Weilendorf. Alle anderen hätte ich das nicht zugetraut. Aber ich aus meiner Sicht auch Weilendorf der Favorit, wenn die denn jetzt sich gefunden haben. Wenn sie sich nicht gefunden haben und weiter mal irgendwie die Gangschaltung nicht finden bei ihrem Ferrari, dann kann Hohenstein da natürlich was holen. Ich würde das 60-40 für Weilendorf einschätzen. 60-40.
Ein wichtiger Vorteil auch von Weilendorf ist der Torhüter.
Litvinenko ist ein letzter Punkt, ja.
Guter Keeper, aber doch, man hat in der Saison gesehen, es gibt dann doch
sehr einen guten Keeper
in der Saison, die dann doch persistenter, also wirklich, mehr Verlass ist. Lütti hatte dann doch einige Aussetzer, aber schau mal.
Ja, wenn Akcentjevic spielt und der jetzt wieder in Form ist, also wenn der war ja auch lange verletzt, aber jetzt hat er wieder genug Spielpraxis und Training, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Also der kann defensiv wie offensiv natürlich sehr viele Akzente setzen. Der Akzent, Jevic. So, Daniel. Wunderbar.
Start.
Sind wir unter einer Stunde?
Ja, sind wir. 59:22.
Also, dann Daniel. Es war mir eine Freude. Ich wünsche euch allen ein schönes Fußballwochenende und hier.
Danke.
Jo.
Ciao.
Ciao.